Ich möchte beten. Vater, danke, dass es so ein wahres Wort ist, dass du der Hörer unserer Gebete bist. Dass mit allem, was wir vor dich kommen, es dich berührt. Dass du die Antworten schon hast, auf die wir so dringend warten. Danke, dass das dein Wort so allmächtig ist, dass du so allmächtig bist, so wunderbar. Dass nichts für dich zu groß oder zu schwer ist. Dass deine Gedanken über uns als Menschen oder auch über uns als Gemeinde, dass es gute Gedanken sind. Gedanken, die uns aufrichten, die uns hinführen zu dir, die uns bevollmächtigen, die uns die Kraft geben, von dir zu reden, zu zeugen, auch dann, wenn es gar nicht einfach ist. Aber aus dem Wissen heraus, dass du derselbe bleibst. Du bist von Anfang bis Ende da. Du veränderst dich nicht. Herr, dafür gebührt die Ehre und dafür gebührt dir das Lob, unsere Anbetung, unser Leben, das du uns geschenkt hast. All das, Vater, gehört dir. Danke, dass du jetzt auch heute Morgen hier bist, dass wir auf das hören dürfen, was du gesagt hast, deine eigenen Worte, Herr. Danke, dass dein Wort nicht leer bleibt, sondern dass es was mit uns macht, dass es uns verändert und zu dir hinführt. Danke dafür, Herr. Amen. Es sind ja schon im Moment schwierige Zeiten, zumindest Zeiten, die so ganz anders sind. Und dem einen oder anderen von uns geht es vielleicht so, dass wir was vermissen. Ich glaube, mein Mikro ist zu leise, der Herr hört nicht so gut. Nee, ich habe hier mein Mikro. Das wäre dann doppelt gemoppelt, dann wäre es vielleicht zu viel. Genau. Wir vermissen oder, wie schon gesagt, je nachdem, nach der Persönlichkeit, Berührungen. Es ist genau das, was im Moment nicht geht, dieses einfach mal Handschütteln. Ne? Wie gerne, früher dachte man vielleicht, ich will nicht Handschütteln, jetzt hat man schon so einen Drang danach. Oder einfach mal, hier kam schon die Bewegung, jemanden in den Arm nehmen, ohne dran zu denken, oh je, darf ich das? Die Hand einfach mal auf die Schulter legen. Dieses ganz normale Miteinander, das funktioniert nicht mehr. Man weiß in der Forschung mittlerweile, dass es bei Berührung ein gewisses Hormon ausgeschüttet wird, das sogenannte Oxytocin, auch Kuschelhormon genannt. Ich fand das nett, genau, mal ausprobieren, da wo man es darf, schnell, ne, dass das Hormon ausgeschüttet wird. Dieses Hormon brauchen wir, dass zu unserer Bindung, dass die Bindung gestärkt wird und es schüttet auch gewisse Wohlfühlmomente aus. Es hilft uns auch, aufeinander zuzugehen. Wir brauchen dieses Hormon. Und all das findet im Moment nicht statt. Das ist alles gar nicht so einfach. Und wenn wir jetzt sagen, naja, früher war das vielleicht anders, nicht unbedingt. Wenn wir uns im biblischen Kontext mal umschauen, was da das Thema Berührung so alles ausmacht, und da werden wir merken, auch dort ging es immer mal wieder um Berührung. Zum Beispiel die blutflüssige Frau, die berührte nur das Gewand von Jesu, und sie wurde geheilt. Oder aber auch der Jünger Jesu, der sich im Johannesevangelium an die Brust von Jesus lehnte, was ja schon wirklich sehr nahe ist, was auch wirklich sehr intim schon ist. Das ist eine ganz klare Berührung. Oder im Markus-Evangelium, wo die Kinder zu Jesus gebracht wurden, um was zu tun? Damit er sie berührt, seine Hand auf sie legt. Und wir könnten jetzt noch ewig weitergehen und würden in der Bibel noch mehr Stellen merken oder sehen, wo es um Berührung geht. Und eine davon möchten wir heute Morgen als Bibeltext nehmen. Die Predigt lautet, seine Hand auf deiner Schulter. Und das ist der Predigttext. Ich lese ihn vor, ihr könnt ihn gerne mitlesen. Und ich hoffe, man verzeiht mir, dass ich das Du benutze hier. Es ist so schwierig von Sie und Du, wir sind Geschwister im Herrn. Ich hoffe, das ist mir verziehen, wenn ich in das Du übergehe. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Offenbarung 1, die Verse 17 bis 18. Johannes begegnet hier einer unglaublich ehrfurchtseinflößenden Person. Es ist sogar so besonders für ihn, was er sieht, dass wir in den Versen vorher merken, wie er reagiert. Dort steht in den Versen 13 bis 14, und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen, gleich einem Menschensohn, begleitet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor, und sein Angesicht war wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Als Johannes das wahrnimmt, was er da sieht, das ist zu viel für ihn. Er kann das nicht verarbeiten. Es ist zu viel, was er erkennt. Das menschliche Verstehen, sein eigenes Begreifen, findet hier ein ganz jähes Ende. Und jetzt könnte man ja sagen, aber Moment, Johannes, also Lieblingsjünger Jesu, der muss doch wissen, mit wem er es hier zu tun hat, was hier passiert, wer hier vor ihm steht. Ist das so? Johannes reagiert erstmal so, dass es ihm sprichwörtlich die Füße weghaut und dass er da niedersinkt. Warum ist das so? Warum erkennt er nicht die Gestalt seines Herrn? Man kann da viel drüber spekulieren. Ich glaube aber, was in erster Linie passiert und warum das so ist, in dieser Schilderung treffen 2 Pole aufeinander. Hier trifft das Menschliche, das, was der Johannes sieht, und das Göttliche aufeinander. Unvorstellbar. Das Menschliche kann hier gar nicht erkennen. Es ist so heilig, was er sieht. Diese Person, die vor ihm steht, strahlt eine Heiligkeit, eine Gerechtigkeit, eine Größe und Macht aus, die für das menschliche Begreifen nicht möglich ist. Es ist absolut zu viel. Und alles, was der Mensch ob solcher Heiligkeit tun kann, ist aufzugeben. Zu erkennen, es ist zu viel für mich. Das kriege ich nicht hin. Im Text ist es ja sogar so deutlich, dass es noch mehr ist als nur ein Niedersinken. Johannes sinkt wie tot zu Boden. Er ist natürlich nicht tot. Aber in diesem wie tot zu Boden sinken ist verborgen, was der Mensch vor Gott eigentlich nur tun kann. Er kann wie tot sein. Er kann nichts geben. Er kann nichts tun. Er kann nichts tun, was ihm die Möglichkeit gäbe, vor dieser Heiligkeit schlicht und ergreifend zu bestehen. Dort, wo das Göttliche in so einem Ausmaß herrscht, hat das Menschliche keine Macht mehr. Und es kann sich nur auf seine eigene Schwäche besinnen. Und es kann auch erstmal nur aufgeben. Aber dabei bleibt es nicht stehen. Wenn man jetzt da stehen bleiben würde, könnte man ja sagen, also der Mensch ist ganz schlecht und es ist alles ganz furchtbar. Aber es geht noch weiter. Denn Johannes liegt jetzt am Boden. Immer noch unklar, hat er bis jetzt Jesus erkannt. Aber was tut denn jetzt Jesus? Dieser Jesus in all seiner Herrlichkeit, in all seiner Erhabenheit, in all seiner Größe, kommt dem Menschen, der hier am Boden liegt, entgegen. Er beugt sich ihm entgegen. Und was tut er? Er berührt ihn. Das Göttliche beugt sich zu dem Menschlichen runter, greift in seine Situation ein und berührt ihn. Er berührt seinen Lieblingsjünger, der einzig und allein damals bei der Kreuzigung dabei war, die mitgetragen hat, der all die Trauer, das Alleingelassensein und die Verwirrung miterlebt hat. Und genau diesen berührt er. Und nicht nur mit irgendeiner Hand. Hier steht, er berührt ihn mit der rechten Hand. Warum ist es so wichtig? Die rechte Hand gilt seit jeher und vor allen Dingen im Biblischen als die Hand der Gerechtigkeit, als die Hand der Macht. Mit dieser Hand hatte man Recht gesprochen. Mit dieser Hand, die einst die Gerechtigkeit auch sprechen wird und sie Gerechtigkeit jetzt schon hat, diese Hand legt Jesus auf diesen Menschen. Und es ist eben jene Hand, die dort an Golgatha durchbohrt wurde, Es ist jene Hand, die beim letzten Abendmahl diesem Jünger das Mahl gereicht hat. Und wieder ist es die Frage, erkennt Johannes diese Hand? Der tut es nicht. Aber was muss für jemanden, der am Boden liegt, der nicht mehr reagieren kann, was muss das für eine Geste gewesen sein? Was muss sie bedeuten, wenn so jemand Allmächtiges seine Hand auf einen legt? Was anderes als Trost, als Zuwendung, als Geborgenheit liegt in dieser Geste? Und es liegt noch etwas. Nämlich die Zusicherung, fürchte dich nicht vor mir. Und wir müssen uns das nochmal vor Augen rufen. Hier stand eine Gestalt, zweischneidiges Schwert als Zunge, glühende Augen. Das ist ja jetzt auch nicht so kuschelig, wo man sagt, oh, das war aber nett, nur so persönlich irgendwie sah das so aus, als hätte ich mich gerne angekuschelt. Hier stand die Heiligkeit vor Johannes. Und in dieser Geste liegt aber, ich bin für dich, denn ich bin derjenige, der dich am Kreuz erlöst hat, der dich getragen hat. Ich bin nicht gegen dich. Das Göttliche reicht dem Menschlichen hier die Hand und es baut eine Brücke von Mensch hin zum Himmlischen, zum Göttlichen. Wie wäre das für dich? Wie wäre es für dich, wenn du dir vorstellst, dass du vor Jesus knien dürftest und er seine Hand auf deine Schulter legt? Wir werden dann nachher nochmal dazu kommen. Schauen wir weiter. Immer noch, Johannes kniet da, Jesus legt seine Hand auf ihn, was ja schon eine unglaubliche Geste der Zuwendung ist, wie wir eben besprochen haben. Aber es geht noch weiter. Jesus bleibt da nicht stehen, sondern er spricht Johannes ein Wort zu, und zwar, fürchte dich nicht. Und ich kann das total gut verstehen. Wenn wir die Beschreibung von Jesus anschauen, wie er da steht in all seiner Allmacht, dann kann ich verstehen, dass er erstmal sagt, fürchte dich nicht. Vor dem, was du hier siehst, musst du keine Angst haben. Wieder ist es ein Trostwort für den, der am Boden liegt, der Angst hat. Fürchte dich nicht. Du darfst mich sehen, so wie ich bin. Im Alten Testament haben wir gesehen, dass das Ansehen Gottes von den Menschen nicht möglich war. Das ging nicht. Aber hier, dieses fürchte dich nicht, ist genau das Gegenteil. Richte dich auf. Schau an, ich bin es. Du musst dich vor mir nicht fürchten. Man kann immer noch davon ausgehen, dass Johannes bis jetzt Jesus in seiner Erscheinung nicht wiedererkannt hat. Und als ich das so las beim ersten Mal, dachte ich, es ist doch irgendwie komisch. Also der muss den doch irgendwie erkannt haben von der Wesensart oder wie auch immer. Und dann kam mir so manchmal, weiß nicht, wie euch das so geht, wenn ihr in der Bibel liest, dann denkt man, also das waren ja schon komisch. Also das israelische Volk, die waren ja schon ein bisschen komisch. Die waren immer so ungehorsam. Ich würde das ja viel besser machen. Und also als Jünger, wenn ich mit Jesus unterwegs gewesen wäre, ich hätte mich nie so verhalten. Genau, und dann kam mir auch so der Gedanke, also ich hätte Jesus bestimmt erkannt. Dann dachte ich, ist das tatsächlich so? Erkennst du denn deinen Herrn heute immer, wenn er zu dir spricht? Wissen wir wirklich, wie Jesus ist? Wir haben so unsere Vorstellung davon, wie er ist. Ja? Geprägt vielleicht auch durch den einen oder anderen Jesusfilm, wo ich finde, dass Jesus immer gleich dargestellt wird, halblange Haare, leicht melancholischer Blick. Und so der Lieblingsschwiegersohn-Typ für jeden. Das ist so das, wie wir Jesus in den Filmen oft vorgestellt kriegen. Andere Menschen sehen Jesus als jemand, der vielleicht nur ein charismatischer Mensch war, der über diese Erde lief, aber auch nicht wirklich mehr getan hat als das. Für wieder andere spielt er überhaupt keine Rolle. Also wer ist dieser Jesus? Erkennen wir ihn? Stellen wir uns ihn so vor mit zweischneidigem Schwert? Und glühenden Augen, heller als die Sonne strahlend. Wie sehe ich Jesus und erkenne ich ihn, wenn er vor mir steht? Oder wenn er andere benutzt, durch die Jesus zu mir redet? Doch eine rechte Frage. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Frage an diesen Bibeltext rangehen, dann ist es nochmal verständlicher, dass Johannes Jesus nicht sofort kannte, in dieser Allgewalt, wie er jetzt vor ihm stand, in dieser ganzen Situation, in seiner Herrlichkeit. Wie ist Jesus für dich? Was stellt er für dich dar? Ist er der Herrliche, der Mächtige, der Recht sprechen darf und wird, so wie es heißt, weil er derjenige ist, der am Kreuz für dich gestorben ist? Darf er sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig? Darf er sagen, tu dies, aber tu das nicht? Darf er sagen für dich, wenn du an mich glaubst, dann ist das der Weg und jener ist es aber auch nicht? Ist er für dich derjenige, der am Ende aller Zeiten auf dem Richterstuhl sitzen darf und wird und Recht sprechen wird über Leben und Tod? Und all das, weil er an diesem Kreuz starb? Ist er für dich einfach nur ein guter Kumpel? Oder ist er der Allmächtige, der Heilige, der von Anfang war und am Ende sein wird, der, vor dem sich einst alle Knie beugen werden? Was Jesus nicht will und was er auch für Johannes nicht wollte, ist, dass Johannes Angst hat, dass er sich abwendet vor dem, was er sieht. Und deshalb tut Jesus etwas, was für Johannes sicherlich, wenn er ihn bis jetzt noch nicht erkannt hat, so ein Moment hat sein müssen. Er spricht in einem Ich-Bin-Wort. Die kannte Johannes. Er war dabei, als Jesus in den Ich-Bin-Worten gesprochen hat. Tief eingeprägt. Und so tut es Jesus jetzt auch, wenn er sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Diese Worte, ich bin Worte, die hatte Johannes schon gehört. In dem Moment ist nicht mehr länger unklar, wer diese erhabene Person ist, die vor ihm steht. Diese Mächtigkeit, diese Heiligkeit. Und diese Aussage macht dann auch deutlich, wer seine Hand auf seine Schulter gelegt hat. Wer sich ihm zugewandt hat. Wer ihm seine Angst genommen hat, als er da niedergesunken war. Wer ihm sagte, richte dich auf, schau mich an, vor mir musst du dich nicht fürchten. Ich bin nicht gegen dich. Jesus war derjenige, und das sagt er in seinen eigenen Worten, wenn er sagt, ich bin der Anfang und ich bin das Ende oder ich war von Anfang an da und ich werde bis zum Schluss da sein. Damit sagt Jesus ja auch letztendlich nochmal, das, was geschehen ist und das, was kommen wird, ist eingebunden in mir. Es geschieht nicht außerhalb meines Wissens. Es geschieht nicht außerhalb meines Wirkungsrahmens. Er verspricht damit, das, was er einst begonnen hat, das wird er beenden. Und alles, was zwischendrin geschieht, sowohl das Schwere als auch das Schöne, ist eingeschlossen in ihm. All das können wir nur glauben, weil es ein zentrales Ereignis gegeben hat. Hätte es dieses Kreuz nicht gegeben, wäre Jesus nicht auferstanden, wäre er überhaupt nicht ans Kreuz gegangen, wäre er in diesem Grab geblieben, dann hätten wir überhaupt keinen Grund daran zu glauben, dass Jesus der Erste und der Letzte ist. Dann hätten wir keinen Grund daran zu glauben, wenn er sagt, fürchte dich nicht, weil dann das fürchte dich nicht überhaupt keinen Wert gehabt hätte. Wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, hätte es für uns Sünder keinen Platz im Himmel. Dann wäre das Erkennen, wer Jesus ist, schrecklich für uns. Wir könnten es nicht ertragen, denn es würde den Tod bedeuten. Aber genau das tut es nicht. Jesus erklärt sich aber für Johannes noch weiter, wenn er sagt, dass er der Lebendige sei, der tot war, jetzt aber leben würde. Auch hier nochmal diese Vergewisserung, stellt euch doch mal vor, wie das wäre, wenn Jesus eben tot geblieben wäre. Im 1. Korinther 15 bis 17 steht, ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Das heißt, wir würden in unseren Sünden für ewig feststecken. Keine Hoffnung. Und das Fürchte dich nicht würde uns nicht gelten. Wir wären ohne Hoffnung und verloren. Deshalb eine christliche Theologie ohne die Botschaft der Auferstehung ist eine tote Theologie. Aber, und das sagt Jesus, nicht länger hat der Tod die Schlüssel und die Machtbefugnis über das Reich. Eine stärkere Macht hat jetzt die Schlüsselgewalt. Und das ist der Grund, warum wir als Menschen, als Gläubige, den Tod nicht mehr fürchten müssen. Er kann uns letztendlich das Leben nehmen, aber nicht das ewige Leben. Darauf hat er kein Anrecht mehr. Und all das schien es so wichtig, dass Jesus das alles Johannes nochmal sagen wollte, damit er erkennt, mit wem er es hier zu tun hat. Wer ihn berührt. Denn würden wir den Text weiterlesen, würde noch was anderes passieren. Nämlich nachdem Jesus erstmal Johannes die Hand auf die Schulter gelegt hat, nachdem er ihm das Fürchte dich nicht zugesprochen hat, nachdem er ihr erklärt, wer er ist, nicht wer Johannes denkt, wer er ist, sondern die Selbstoffenbarung Jesu geschehen ist, tut Jesus jetzt das Nächste, er beauftragt Johannes. Und ich dachte, genau so ist es doch für uns Menschen auch. Jesus beugt sich uns zu, er spricht uns zu. Durch das Kreuzesgeschehen hat er das große Fürchte dich nicht gesprochen. Stellt euch vor, wir wären beauftragt ohne all das. Wie könnten wir von Jesus reden? Wie könnten wir unsere Beauftragung und Berufung leben, wenn wir nicht wissen, dass er derjenige ist, der sich zu uns niederbeugt, der die Hand auf unsere Schulter legt, der uns zuspricht, fürchte dich nicht, egal wie schwierig die Situation gerade ist, in der du stehst. Denn ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin, der dein Leben in Händen hält. Ohne die Berührung Jesu hätte Johannes damals nicht erkannt. Ohne die Worte von Jesus hätte er nicht erkannt, wer vor ihm steht. Und genauso ist es bei uns. Wenn wir nicht verstehen, wer Jesus zutiefst ist, wer er für uns sein will, wer er selbst sagt, dass er ist, nicht wo wir glauben, wie er sein könnte, melancholisch, halblange Haare oder dergleichen, sondern wer Jesus sagt, dass er für uns ist. Wenn wir das nicht verstehen, dann laufen wir der Gefahr, dass unser Glaube ziemlich trocken wird, dass er leer wird und dass er ziemlich schwierig wird. Wir brauchen, genauso wie Johannes damals, als er am Boden lag, wir brauchen das, fürchte dich nicht. Und das Gute ist, wir müssen gar nichts groß dafür tun. Johannes hat all das gekriegt in dem Moment, in dem er zusammenbrach, in dem er am Boden lag und nicht mehr in der Lage war, irgendwas zu tun. Und dann hat er all diese, ich sag mal, Geschenke von Jesus gekriegt. Die Berührung, den Zuspruch, die Zuwendung und die letztendliche Aufrichtung hin zur Beauftragung. Und wenn Jesus sagt, er ist derselbe von Anfang bis Ende, dann heißt es auch, dass seine Wesensart dieselbe bleibt. Dann heißt es, das, was er damals getan hat, wie er sich gezeigt hat, wie er gesagt hat, wer er ist, das gilt heute, hier und jetzt, in diese Situation. In deine persönliche Situation, wo du stehst, aber genauso auch in eure gemeindliche Situation. Da, wo ihr steht. Auch dort steht drüber, fürchtet euch nicht. Ich würde dich gerne auf eine kleine Reise mitnehmen. Dazu, wer möchte, darf gern die Augen schließen und einfach mal auf die Fragen hören und sie für sich beantworten und hineinspüren in das, was er hört. Stell dir vor, du kniest jetzt vor Jesus. Stell dir vor, wie er seine Hand auf deine Schulter legt, auf deine Schulter, die schon so viel getragen hat. Schmerz, Leid und Freude. Auf deine Schulter, die vergänglich ist, aber durch die Berührung und die Auferstehung Jesu leben darf. Auf deine Schulter, die in ihrer Kraft oft so begrenzt ist. Aber durch die Berührung Jesu gestärkt wird, um zu tragen, bis zum Ende auszuhalten. Auf deine Schulter oder auch auf deinen Verstand, der nicht in der Lage ist, Gott gänzlich zu erfassen, der aber durch die Berührung Jesu am Ende Gott verstehen wird und ihn vollends erfassen kann. Spürst du seine Hand auf deiner Schulter? Ich wünsche dir, dass das, was du jetzt gesehen oder gespürt hast, dich trägt, wenn es schwer wird, wenn du es nicht verstehst. Wenn es so aussieht, als ob nichts mehr geht, dann ist das die Wahrheit, dass Jesus zu dir spricht, fürchte dich nicht und seine Hand auf deine Schulter legt. So war er. Und so wird er sein bis zum Ende, dann, wenn er wiederkommt. Deshalb fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Amen.